Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 26. Juni 2021, gleich dem 5. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Was hat Corona alles mit uns gemacht?« Teil 3. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenansprecher: USA sollen über ihre Rückkehr zum Atomabkommen entscheiden. Grossi: Teheran hat auf IAEA-Schreiben zur Verlängerung der technischen Vereinbarung nicht geantwortet. Teheran reagiert. Und Russland hebt Visapflicht für Gruppenreisen aus Iran auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenamtssprecher: USA sollen über ihre Rückkehr zum Atomabkommen entscheiden. Laut dem Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran sind es die Vereinigten Staaten, die ihre Entscheidung treffen und zum umfassenden gemeinsamen Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen zurückkehren müssen, indem sie die rechtswidrigen Sanktionen aufheben und ihre endgültigen Verpflichtungen wirksam umsetzen. Said Khatibzadeh sagte am Freitag auf die Frage eines Reporters zu der von den Außenministern der USA und Frankreichs angekündigten Position, dass sie auf die Entscheidung Irans warten, zum Atomabkommen zurückzukehren. Die Vereinigten Staaten und die Europäer wissen am besten, dass Iran seine Entscheidung getroffen hat, als er trotz des einseitigen Rückzugs der USA aus dem JCPOA und der Wiedereinführung illegaler und repressiver Sanktionen gegen das iranische Volk und der Untätigkeit Europas im Atomvertrag blieb und ihn am Leben erhielt. Während der Wiener Gespräche sei wiederholt festgestellt worden, dass es die Vereinigten Staaten gewesen seien, die das Gleichgewicht im Atomabkommen störten und in völliger Nichteinhaltung die Umsetzung von JCPOA praktisch verhinderten, fügte Khatibzadeh hinzu. Er betonte: Unsere Position hat sich seit Beginn der Wiener Gespräche nicht geändert. Wir fordern die Aufhebung der US-Sanktionen, deren Überprüfung und dann die Einstellung der Ausgleichsmaßnahmen und die Wiederaufnahme der Umsetzung der iranischen Verpflichtungen. Daher sei es die Gegenseite, die sich dazu entscheiden müssten, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Die Atomverhandlungen stehen nach 6 intensiven Gesprächsrunden in Wien kurz vor dem Abschluss und Diplomaten hoffen, dass das Abkommen in den kommenden Wochen aktiviert wird. Während der letzten Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien drückten die Delegationen ihre Zufriedenheit mit den Fortschritten bei der Wiederbelebung des 2015 geschlossenen Deals aus und bekräftigten ihre Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit, den Dialogprozess fortzusetzen, um Lösungen für eine Reihe ungelöster Fragen zu finden. Am Ende des Treffens reisten Delegationen in ihre Hauptstädte, um politische Anweisungen zu den verbleibenden Fragen zu erhalten. Michail Ulyanov, Russlands Botschafter und ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien, twitterte am Freitag, es bestehe gute Chancen auf eine Einigung über die Wiederbelebung des Atomabkommens. Grossi. Teheran hat auf IAEA-Schreiben zur Verlängerung der technischen Vereinbarung nicht geantwortet. Teheran reagiert. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat am Freitag behauptet, aus Teheran keine Antwort zur Verlängerung der technischen Vereinbarung zwischen der IAEA und Iran erhalten zu haben. Die Internationale Atomenergiebehörde teilte am Freitag in einer Erklärung mit, dass IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am 17. Juni den iranischen Verantwortungsträgern diesbezüglich geschrieben, jedoch bislang keine Antwort erhalten habe, ob Teheran an dem Erhalt der Vereinbarung interessiert sei. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde sagte vergangene Woche in einem Interview mit Bloomberg, dass die IAEA noch keinen Vorschlag aus Iran erhalten habe, die zwischen den beiden Seiten getroffene technische Vereinbarung zu verlängern. Der iranische IAEA-Vertreter in Wien stellte als Reaktion auf die Äußerungen des IAEA-Generaldirektors über die Verlängerung der technischen Vereinbarungen zwischen den beiden Seiten klar, dass diese Vereinbarung keine Verpflichtung beinhalte. Qasem Raidi-Barbadi sagte am Freitag gegenüber Reportern, obwohl zwischen den IAEA und Iran eine dreimonatige gemeinsame technische Vereinbarung getroffen wurde, sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Grundlage dieser Vereinbarung darin bestand, die politischen Verhandlungen zu erleichtern und zu ihrem Erfolg im Sinne Teherans beizutragen, jedoch nicht Iran zur Einhaltung IAEA-Forderungen zu verpflichten. Er fügte hinzu, laut der politischen Entscheidung Irans ist die Rolle der Agentur nur die eines Vollstreckers. Raidi Barbadi erinnerte daran, dass Iran diese Vereinbarung mit der IAEA nach 3 Monaten nicht verlängerte und nur im Rahmen einer politischen Entscheidung für einen weiteren Monat fortsetzte. Die Fortsetzung oder Nichtfortsetzung dieses Prozesses hat nichts mit den Schutzverpflichtungen Teherans zu tun, da das Land weiterhin seinen Verpflichtungen über die Sicherheitsmaßnahmen nachkommt. Der ständige Vertreter Irans bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen fuhr fort, was Iran zu erfüllen verpflichtet ist, sind Vereinbarungen über Sicherheitsmaßnahmen, nicht weniger und nicht mehr. Iran hat am 23. Februar 2021 in Übereinstimmung mit der Umsetzung von Artikel 6 des Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation, das vom Parlament des Landes beschlossen wurde, die über die vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen hinausgehende Aufsicht und die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls ausgesetzt. Russland hebt Visapflicht für Gruppenreisen aus Iran auf. Russland hat laut Angaben des Außenministeriums in Moskau Visapflicht für Gruppenreisen aus der Islamischen Republik Iran aufgehoben. Dazu gab das russische Außenministerium in einer am Freitag abgegebenen Erklärung bekannt, visumfreies Reisen für Touristen beider Länder tritt gemäß den am 28. März 2017 in Moskau zwischen den Regierungen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation getroffenen Vereinbarungen am 1. Juli 2021 in Kraft. Der gemeinsame Aktionsplan zur Abschaffung von Gruppenvisa zwischen Teheran und Moskau wurde Anfang Juni von Ali Asghar Monson, dem iranischen Minister für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk, und Sarina Dugosova, Leiterin der russischen Föderalen Agentur für Tourismus, unterzeichnet, so dass diese Vereinbarung zwischen beiden Ländern in Kraft trat. Die Vereinbarung wurde bereits am 28. März 2017 in Moskau getroffen. Um dies in die Tat umzusetzen, bedürfte es allerdings der Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktionsplans. Dieser Plan sollte Formalitäten für derartige Reisen regeln. Laut dem Abkommen können iranische und russische Touristengruppen von 5 bis 50 Personen visumfrei nach Iran und Russland einreisen. Es muss nur noch abgewartet werden, bis das Coronavirus abgeklungen ist. Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften langfristigen Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation, Entwicklung der intraregionalen Zusammenarbeit im Bereich Tourismus, Informationsaustausch über die Bewertung der Fortschritte bei der Umsetzung des Abkommens und ein regelmäßiger Informationsaustausch über touristische Sicherheit in den beiden Ländern gehören zu den Klauseln dieses Abkommens. Nasrallah, Blockierung widerstandsorientierter Websites enthüllt trügerische Behauptungen der USA über Demokratie. Generalsekretär der libanesischen Hisbollah hat auf die jüngste Entscheidung der US-Regierung über die Schließung der von den Widerstandsbewegungen betriebenen Websites verurteilt. Sayed Hassan Nasrallah sagte am Freitagabend in Beirut, die Entscheidung der USA, die Websites zu blockieren, habe die trügerischen Behauptungen der US-Regierungen über Demokratie und Meinungsfreiheit entlarvt. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Bewegung sagte, die Vereinigten Staaten hätten Medien blockiert, die eine Schlüsselrolle in der Solidarität mit Palästina spielten und gegen die US-Vorherrschaft Aufruhr und Taqviris Stellung bezögen, fügte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Bewegung hinzu. Die US-Regierung hat am Dienstagabend in Fortsetzung ihrer feindlichen Maßnahmen gegen die Widerstandsachse mehrere Internetseiten von Widerstandsbewegungen gesperrt, darunter Al-Alam, Al-Masira und Press TV. In einem anderen Teil seiner Rede sprach Nasrallah die Behauptungen Washingtons an, die libanesische Armee zu unterstützen, und sagte: Die Rechtfertigung der USA für die Unterstützung der libanesischen Armee gegen die Hisbollah sei in Wirklichkeit ein Versuch zur Volksverhetzung. Die libanesische Armee sei der wahre Garant für Sicherheit, Stabilität und territoriale Integrität, sagte Nasrallah und fügte hinzu, es seien die Vereinigten Staaten, die die Stärkung der libanesischen Armee auf jeder Ebene verhinderten und keine echte Hilfe aus den Ländern der Region zuließen. In einem weiteren Teil seiner Rede zu den regionalen und internationalen Gesprächen Irans sagte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Bewegung, Iran lehnt es ab, dass andere Fragen Teil der laufenden Atomverhandlungen in Wien werden oder seine ballistischen Raketen und seine Beziehungen zu den Ländern der Region zur Disposition gestellt werden. Über das iranisch-saudische Verhältnis sagte Nasrallah, bei allen Gesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien hätten die bilateralen Beziehungen im Mittelpunkt gestanden. Der Fall Libanon sei dabei nicht erwähnt worden. Teheran verhandle nicht im Namen von irgendjemanden, nicht im Namen der Libanesen und der Syrer, nicht im Namen Palästinas, des Jemen und sogar der Afghanen. Aber wenn es um Hilfe gebeten werde, sei er bereit, wie ein Freund zu helfen. USA erkennen Ansarullah als legitime Seite im Jemen an. Der US-Sondergesandte für den Jemen, Tim Linderking, hat am Freitagabend bekannt gegeben, dass Washington die Houthi-Bewegung Ansarullah als legitime Partei im Jemen anerkenne. Die internationale Gemeinschaft müsse ihre Hilfe für den Jemen erhöhen, weil sonst humanitäre Programme eingestellt würden, sagte Linderking. Ansarullah reagierte auf diese Entscheidung. Mohammed al-Bahriti, ein Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, schrieb dazu in einem gestern verbreiteten Tweet, »Wir haben keine Legitimität von den Vereinigten Staaten gesucht. Wir haben nie die Anerkennung unserer Legitimität durch die Vereinigten Staaten erstrebt, sondern wir haben versucht, die Souveränität und Unabhängigkeit des Jemen wiederherzustellen und das gesamte Territorium unseres Landes zu befreien«, schrieb al-Bahriti darin weiter. Er betonte, dass von den Aggressorländern unter US-Kommando heute verlangt wird, die Aggression zu stoppen, die Belagerung aufzuheben, ihre Truppen aus dem Land zurückzuziehen und den Willen des jemenitischen Volkes zu respektieren. Obwohl die Aussage des US-Vertreters ein Zugeständnis für Ansarullah ist, sollte Washington doch gegenüber dem Jemen versuchen, den Krieg und die Belagerung gegen den Jemen zu stoppen. In diesem Zusammenhang forderte der Vorsitzende des obersten politischen Rates des Jemen ein Ende der Aggression und Belagerung sowie der Einmischung in die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Jemen und erklärte, die internationale Gemeinschaft solle den Jemen frei und ohne Zwang behandeln. Die Legitimität des Jemen beruhe auf seiner Macht und seinem Widerstand, sagte Mohammed Ali al-Husi, Vorsitzender des obersten politischen Rates im Jemen, als Reaktion auf die Äußerungen des US-Gesandten für Jemen. Biden bei Treffen mit Ashraf Ghani. Zusammenarbeit zwischen Afghanistan und USA wird nicht enden. Die Kooperation zwischen Washington und Kabul geht nach Angaben des US-Präsidenten Joe Biden auch nach Abzug der US-Truppen weiter. Es ist wahr, dass sich unsere Streitkräfte aus Afghanistan zurückziehen werden, aber unsere Unterstützung, ob militärisch, politisch oder wirtschaftlich, wird nicht enden, sagte Biden gestern bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Mohammad Ashraf Ghani in Washington. Wir respektieren Bidens Entscheidung, US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, und dies ist eine souveräne Entscheidung, und wir Afghanen müssen uns mit den Konsequenzen auseinandersetzen, sagte der afghanische Präsident nach einem Treffen mit Biden gegenüber Reportern. Ashraf Ghani erklärte, die US-Botschaft in Kabul wird ihre Aktivitäten fortsetzen, und Präsident Biden hat betont, Afghanistan weiterhin humanitäre und wirtschaftliche Hilfe zu leisten. Ashraf Ghani, der mit dem ersten Vizepräsidenten Abdullah Saleh und dem Vorsitzenden des Hohen Versöhnungsrates Afghanistans Abdullah Abdullah in die Vereinigten Staaten reiste, traf sich zuvor mit den Führern der demokratischen und republikanischen Parteien Charles Schumer und Mitch McConnell sowie der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29, Mashhad 24, Isfahan 26, Shiraz 28 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
Gesagt.
Unsere heutige Geschichte aus dem Masnavi von Molavi Rumi handelt von einem jungen Mann, der Prophet Moses bat, er solle ihn die Sprache der Tiere lehren. Prophet Moses riet ihm, dass dies gefährlich sei und sagte, wenn es zum Wohle der Menschen wäre, hätte Gott ihnen auch diese Gabe verliehen. Bitte Gott um Erkenntnis. Aber der junge Mann wollte unbedingt die Sprache der Tiere erlernen. Da bat Moses innerlich Gott um Rat. Was soll ich tun? Wenn ich diesen Jungen die Sprache der Tiere beibringe, wird er vielleicht in Gefahr geraten, und wenn ich es ihm nicht beibringe, wird er enttäuscht weggehen. Da rief Gott dem Moses, bring ihm die Sprache der Tiere bei, wenn er darauf beharrt. Aber warne ihn vorher noch, so gut du kannst. So riet Moses erneut dem jungen Mann ab, die Sprache der Tiere zu erlernen. Doch als dieser nicht auf ihn hören wollte, brachte er ihm die Sprache der Hunde und des Federviehs bei. Der junge Mann eilte freudig nach Hause. Am nächsten Morgen ging er auf den Hof, um zu sehen, ob er wirklich versteht, was die Tiere reden. Die Dienerin hatte gerade das Esstuch mit Brotkrumen vor dem Hund ausgeschüttelt, als der Hahn herbeirannte, sich die Brotstückchen schnappte und davonlief. Der Hund bellte wütend und der junge Mann hörte ihn wie folgt in der Tiersprache reden. »O du gemeiner Hahn, du hast mir ein großes Unrecht angetan.« Der Hahn krähte, »Wieso denn das?« Und der Hund bellte, »Weil du mir das Stück Brot, was für mich war, weggenommen hast, während du doch selber genug Weizen und Hirsekörner bekommst.« Da krähte der Hahn, »Sei beruhigt, Gott schickt jeden das tägliche Brot. Morgen wird das Pferd des Hausbesitzers sterben und dann bekommst du genug Fleisch ab.« Der Hausbesitzer brachte, nachdem er gehört hatte, dass sein Pferd nur noch einen Tag leben wird, dieses schnell zum Markt und verkaufte es. Am nächsten Tag schnappte sich der Hahn schon wieder das Brot, das für den Hund war, weg und der Hund bellte wütend, »O du Lügner, du hast gesagt, das Pferd wird sterben, aber es ist nichts passiert.« »Doch«, sagte der Hahn, »es ist nun woanders gestorben. Der Mann hat es doch verkauft.« Aber hör, morgen wird sein Esel verenden und du bekommst genug zu essen. Da eilte der Mann mit seinem Esel zum Markt und verkaufte das Tier. Am nächsten Tag beschwerte sich der Hund wieder beim Hahn, du Lügner. Und der Hahn sagte, nein, ich habe nicht gelogen, der Esel ist auch gestorben, aber nicht der Hausbesitzer, sondern der Käufer hat den Schaden davon getragen. »Aber morgen wird der Sklave dieses Mannes sterben und dann fällt mehr Brot für dich ab. Der Hausbesitzer wird für den toten Knecht Essen spenden und du bekommst sicher auch zur Genüge Essensreste.« Natürlich hatte der Mann, nachdem er das gehört hatte, sofort seinen Sklaven verkauft. Er freute sich, dass er die Sprache der Hunde und des Federviehs verstand und so anscheinend jeden Schaden abwehren konnte. Der Hund warf prompt am nächsten Tag dem Hahn vor, »Du bist ein verlogenes Biest.« Und der Hahn sagte, »Wir Hähne lügen nie. Hast du je erlebt, dass wir zu früh oder zu spät zum Morgengebet krähen?« Und dann erzählte er dem Hund, was eigentlich los war.
Hören Sie bitte den zweiten Teil dieser Geschichte beim nächsten Mal. Unser Sprichwort ist an der Reihe. Her ke an konat ke naboyad, an binat ke nashoyad. Es war einmal eine freche Biene, die tat, was sie will. Sie arbeitete nicht mit ihren Artgenossen zusammen und sammelte keinen Honig ein. Diese Biene spielte sich sogar gegenüber den anderen auf. Was soll das heißen, jeden Tag von einer Blüte zur anderen zu fliegen? Warum verlasst ihr nicht den Bienenstock und werdet euer eigener Herr? Die anderen mahnten ihn. Jedes Wesen erfüllt einen Zweck und wir Bienen sind so geschaffen, dass wir in der Gemeinschaft leben und alle gemeinsam fleißig sind. Aber die eigensinnige Biene hörte nicht auf sie. Da versammelten sich die anderen umeinander und beschlossen schließlich, diesen Quertreiber nicht mehr in den Bienenstock hineinzulassen. Als die aufsässige Biene davon hörte, lachte nur und rief: »Nun, wenn ihr mich nicht in den Bienenstock lasst, dann fliege ich eben in die Stadt.« Da riet ihr eine der anderen Bienen: »Vielleicht findest du in der Stadt etwas zu essen und genug Platz zu übernachten, aber es lauern dort viele Gefahren auf uns Bienen. Heute scheint die Sonne, aber was machst du, wenn es morgen regnet?« Die eigenwillige Biene aber lachte: »Ach was, ich werde schon in der Stadt ein sicheres Plätzchen finden.« Die abenteuerlustige Biene machte sich summend auf den Weg in die Stadt. Müde und hungrig traf sie dort ein. Aber in der Stadt gab es kaum Blumen und Pflanzen und kein ruhiges Plätzchen. Die Biene suchte die Gegend ab, als ihr Blick auf ein Tablett mit lauter süßen Kuchenteilchen fiel. Eilig flog sie darauf zu, aber da kam auch schon der Besitzer mit einer Fliegenklatsche herbei. Die Biene hatte bis dahin noch nie eine Fliegenklatsche gesehen. Erschreckt flog sie davon, keuerte sich in einen Winkel und nahm sich vor, vorsichtiger zu sein. Schließlich flog sie wieder los und sah ein Obstgeschäft. Da lagen die herrlichsten Früchte aus. Die Biene schaute gründlich um sich, und als sie sicher war, dass der Obsthändler keine Fliegenklatsche im Laden hat, setzte sie sich auf eine Rebe mit saftigen Trauben. Aber da hatte der Obsthändler auch schon den Insektenspray gezückt. Der Biene wurde plötzlich richtig schwindlig und sie stürzte in die Obstkiste hinunter. Es dauerte eine Zeit lang, bis sie wieder auf den Beinen war und fest entschlossen den Laden verließ. Aber wo wollte sie nun hinfliegen? Sie schämte sich, zu ihren Freunden zurückzukehren. Die Biene suchte also weiter in der Stadt nach etwas Essbarem. Aber überall schien es gefährlich für Bienen zu sein. Da kam sie bei einem Metzgerladen vorbei. Der Metzger schien weder einen Spray zu haben, noch eine Fliegenklatsche, und die Biene bekam Appetit auf das Fleisch, das am Haken hing, obwohl sie Blütennektar vorgezogen hätte. Als sie sich sicher war, dass der Metzger mit seiner Arbeit beschäftigt ist, flog sie zu dem Fleisch und wollte etwas davon kosten. Aber da kam der Metzger zufällig zu dem Fleisch am Haken herüber, um für einen Kunden einen großen Streifen abzuschneiden. Die Biene hatte es nicht bemerkt, und als der Metzger sie erblickte, war es schon zu spät. Der Metzger gab ihr mit der Messerklinge den Rest. Und damit niemandem so etwas zustößt wie dieser Biene, wurde das Sprichwort eingeführt: Harke onkonat kenaboyat, jeder, der tut, was er nicht tun sollte, onbinat kenashoyat, wird das erleben, was er nicht erwartet hat.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück, vorgetragen von Alireza Eftekhari mit dem Titel Selseleye Muye Dost. Weiterhin guten Empfang. Thank you.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلا، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا است، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا است. دیدن او یک نظر صد چون منش خون بهاست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف ناشد که دوست دوست‌تر از جان ماست، حیف ناشد که دوست دوست‌تر از جان ماست.
از لب شیرین دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام فراز، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel Was hat Corona alles mit uns gemacht? Teil 3.
In einem Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen hieß es, dass mindestens 90 Staaten den Medien bei der Veröffentlichung von Mitteilungen über die Corona-Pandemie Hindernisse auf den Weg legen und Zeitungsreporter nur begrenzt an Informationen gelangen können. Die Situation hat Engpässe und zugleich neue Bedingungen für die Verantwortungsträger in den Medien mit sich gebracht. Das Einzige, vor was man wirklich Angst haben sollte, ist die Angst selber. Dieser Satz spielt auf den großen Schaden an, den die Ausbreitung von Furcht und Schrecken einer Gesellschaft zufügt. Wir sind selber bei der Verbreitung von Corona Zeuge dieses Phänomens gewesen. Die ständige Verbreitung des Virus hat weitgehend die Aufmerksamkeit der Medien auf der Welt auf sich gezogen. Nun fragt es sich, inwieweit die Medien selber der Allgemeinheit Angst einflößen. Die US-Schriftstellerin Catherine Chang untersucht seit circa einem Jahrzehnt die Rolle der Gefühle im Journalismus, insbesondere bei Berichten über Komplikationen und Katastrophen. Sie ist der Überzeugung, dass die Art der Berichterstattung über Krisen durch die Medien unser Leben erheblich beeinflusst. Ihre Wirkung schlägt sich sogar in der Alltagssprache nieder und prägt unsere Gefühle, insbesondere Angstgefühle. Angst wird normalerweise individuell verspürt, aber manchmal wird sie auch zu einem kollektiven Gefühl, dann nämlich, wenn bestimmte Gruppen sie rasch verbreiten und alle damit anstecken. Frau Chang hat in ihrem jüngsten Projekt untersucht, wie die Medien über Corona berichten. Gegenstand ihrer Untersuchungen waren 9300 Texte, die von 100 bekannten englischsprachigen Medien der Welt seit Beginn der Corona-Pandemie veröffentlicht wurden. Ihre Untersuchung ergab, dass Angstgefühle wesentlich bei der Berichterstattung der Medien über Corona mitspielen. Sie sagt, dass in 1066 Artikeln Wörter wie Fear, Furcht oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung angewendet wurden. Diese Artikel waren außerdem zumeist so gestaltet, dass sie ebenso hinsichtlich der Zeit nach Corona Angst und Schrecken einflößen. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass 50 Artikel das Wort tödliches Virus bereits in einer Zeit benutzen, wo die Todesziffern von Corona unter denen der jährlichen Influenza lagen. Zeitungen wie Sun und Daily Mail, die mehr als andere Zeitungen bebildert sind, haben besonders stark auf diese Weise Angst heraufbeschworen. Aber in anderen Gebieten war man darum bemüht, die Angst zu vertreiben und Zuversicht einzuflößen. Der Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, zum Beispiel hat vor der Verbreitung von Angst gewarnt und gesagt, wenn Angst laufend gesteigert wird, kann sie sich in Panik verwandeln und uns zu Taten veranlassen, die alles nur schlimmer machen, wie Verbreitung von Gerüchten, Hamstern von Schutzmasken und die Beschuldigung bestimmter Gruppen. Wenn in den Berichten über Covid-19 die Angst in den Mittelpunkt gerückt wird, erweckt dies den Verdacht, dass bei dieser Berichterstattung in Wahrheit nicht genau über die wahren Ereignisse bei der Ausbreitung der Pandemie informiert wird. Natürlich kann die Ratlosigkeit der Allgemeinheit gegenüber einer Pandemie weitgehend Angst auslösen, wenn diese Krankheit unbekannt und unberechenbar ist. Aber alle Medienexperten betonen, dass die Verbreitung von falschen Nachrichten und gefälschten Informationen nicht nur eine noch größere Verbreitung von Viren zur Folge hat, sondern in großem Umfange ansteckende Gefühle wie Angst und Schrecken verbreiten. Denn in jeder Gesellschaft wirkt sich die Berichterstattung der Medien darauf aus, was in der Gesellschaft zum Hauptthema wird. Alle Untersuchungen zeigen, dass wenn Medien ein Thema in den Vordergrund rücken, dieses Thema auch seitens der Mitglieder der Gesellschaft mehr Beachtung findet und für sie an Bedeutung zunimmt. Mit anderen Worten, vielleicht sagen uns die Nachrichten in den Medien nicht, wie wir denken sollen, aber sie sagen uns, an was wir denken sollen. Normalerweise heißt es bei Diskussionen über die Medien im Zusammenhang mit der Lenkung der Weltöffentlichkeit, dass eine Angelegenheit, mit der sich alle geistig beschäftigen, die Ausnahme bildet. Das Thema Corona bildet eine solche Ausnahme. Inzwischen sind ja so gut wie alle auf der Welt wegen Corona besorgt, von einem 5-jährigen Kind bis zu einem 100-jährigen. Covid-19 hat eine Krise in der modernen Welt ausgelöst, welche auch die Medien und ihre Tätigkeiten beeinflusst. Kleinere Medien haben ihren vorherigen Mindesterfolg eingebüßt und größere einiges von ihrer Themenvielfalt verloren. Der Umgang der Medien mit Corona passt mehr oder weniger in die Kategorie des Krisenjournalismus. Corona ist eigentlich nicht sehr verschieden von anderen leidvollen Erscheinungen wie Überschwemmungen, Erdbeben und Kriegen. Aber ein Journalist kann den von Erdbeben und von Kriegen Betroffenen nahe kommen, um mit ihnen zu sprechen. Sich aber den Corona-Infizierten zu nähern, geht nicht mehr so ohne weiteres. Sollte jedes Medium einen Reporter in die Krankenhäuser schicken, würde der Mindestabstand, der zur Verhinderung der Krankheitsübertragung notwendig ist, wohl nicht mehr eingehalten werden können. André Fontaine, Redakteur der internationalen Abteilung der französischen Zeitung Le Monde, ist für die Berichterstattung vom Koreakrieg mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug abgesprungen, um ins Kriegsgebiet zu gelangen. Aber wie sieht es bei der Pandemie Corona aus? Liegt es nicht an der Angst vor Ansteckung, dass die Medien und die Reporter unter den jetzigen Bedingungen kein Risiko eingehen wollen? Es kann gut sein. Krieg ist jedenfalls, auch wenn er gefährlich ist, kein unbekanntes Phänomen. Aber Covid-19 ist ein unbekannter Feind. Corona hat eine Krise erzeugt, welche deutlich die Arbeit und Funktion der Medien Veränderungen unterwirft. Die Rolle des Reporters ist fast völlig verblasst. Die meisten Medien begnügen sich mit den Statistiken, die die Regierungen herausgeben, und die Weltgesundheitsorganisation hat sich auch mit diesen Angaben begnügt. Sie hat aber auch die Medien davor gewarnt, Gerüchte, Falschmeldungen und unzuverlässige Mitteilungen zu verbreiten. Es ist die Rede von einer ernsthaften Einmischung der Regierungen in die Verbreitung von Nachrichten. Die Medien sind alle durch die Corona-Krise in Gefahr geraten, allerdings die digitalen nicht so sehr wie gedruckte Medien. Die Lage der Zeitungen ist zum Beispiel in Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur und Indonesien auf keinen Fall mehr wie vor Ausbruch von Corona. Redaktionsarbeiten wurden bei diesen Zeitungen fast eingestellt und Aufträge vermehrt an externe Dienstleister vergeben. Selbst die internationalen Nachrichtenagenturen haben neue Protokolle für ihre Reporter festgelegt und viele von diesen arbeiten nun von zu Hause aus. Wie auch immer, auch wenn Corona der Presse zunehmend geschadet hat, so hat diese Pandemie aber auch alle, die beruflich in diesem Bereich tätig sind, etwas gelehrt. Nämlich, wie sie mit etwas umgehen sollen, was keine Kontakte erlaubt und wie sie sich am besten an die neuen Umstände anpassen. Corona hat die Nutzung des virtuellen Raumes und der Kommunikationstechnologie gesteigert und die Medien darauf aufmerksam gemacht, den Cyberraum verstärkt zu verwenden, um sich an die Öffentlichkeit zu richten. Vor Corona hieß es bereits, dass die Videos und Bilder immer mehr die Textinhalte überrunden werden. Diese Behauptung hat sich in der Corona-Zeit beschleunigt, als wahr erwiesen. Die Zahl der Medieninhalte in Form von Filmen, Animationen und Fotos ist in dieser Zeit erheblich größer geworden als die der Textinhalte. In der Corona-Zeit hat tatsächlich das Bild den Text überholt. Ein wichtiger Grundsatz des Krisenjournalismus besteht darin, dass auch über die Folgen einer Katastrophe und nicht nur über die Katastrophe selber berichtet werden muss. Wer weiß, wie viele Familien heute auf der Welt um liebe Menschen trauern, die sie durch Covid-19 verloren haben und die bekümmert darüber sind, dass sie nicht auf angemessene und gewohnte Weise den Verstorbenen die letzte Ehre geben konnten. Unter den aktuellen Umständen muss ein Reporter auch diese Dinge festhalten und widerspiegeln, wie sich diese Krise auf die Hinterbliebenen auswirkt. Möglicherweise können Journalisten, weil sie keinen Schrecken verbreiten sollen und die weltweite Angst nicht schüren dürfen, vieles nicht in der jetzigen Situation in ihren Berichten bringen. Medienexperten sehen voraus, dass nach der Corona-Krise die Dramatik im Journalismus zunehmen wird. Wir werden in naher Zukunft die Veröffentlichung vieler Fotos von dieser weltweiten Krise erleben, die zurzeit nicht hervorgeholt werden. Sie werden jetzt nicht veröffentlicht, weil es immer noch Reporter gibt, deren Gewissen und Berufsmoral nicht zulässt, diese Bilder zu verbreiten, die nur die Leiden der Menschheit verschlimmern und die Regierungen und das medizinische Personal frustrieren werden. Ein solcher Journalist belässt Bilder dieser Art lieber in der Schublade und widmet sich nur den schriftlichen Berichten. Aber wir werden sicher in Zukunft dramatische Berichte aus dieser Zeit in den internationalen Medien hören, und es werden Filme und Theaterstücke produziert und darüber Romane geschrieben werden. Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.